Damit ist er also wieder vorbei. Der 29. Spieltag in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Die Bayern ganz oben, auch Schalke weiterhin Tabellenführer. Es gab aber einige Trainerentscheidungen beim 1. FC Union Berlin nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim. Jetzt Steffen Baumgart nicht mehr Trainer. Dafür die erste Trainerin in der Geschichte der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Jetzt an der Seitenlinie. Am Sonntag hat sich auch Fortuna Düsseldorf von Markus Anfang getrennt. Dafür übernimmt jetzt der Ex-Preußen-Münster-Trainer Alexander Ende. Also der Ende für Anfang, so auch der heutige Folgentitel. Und der KSC hat unter der Woche schon bekannt gegeben, dass die Zusammenarbeit mit Christian Eichner enden wird. Damit endet also eine lange Ära. Aber bis zum Saisonende darf Eichner sich noch beweisen, noch zeigen. Ich denke auch, dass wir ihn relativ schnell wieder an der Seitenlinie sehen werden. Und wir reden auch noch über die Champions League. Also ihr merkt schon, eine pickepackevolle Folge hier für euch. Aber erst einmal, Musik ab bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Und wir fangen an mit dem Fußball-Bundesliga-Talk, also über die erste Fußball-Bundesliga. Und dort ein ganz wichtiges Thema ist natürlich der Abstiegskampf. Der 1. FC Heidenheim präsentiert sich in einer sehr guten Form, gewinnt verdient auch mit 3:1 am Samstagnachmittag gegen Union Berlin. Und sind jetzt noch 2 Punkte vom vorletzten VfL Wolfsburg entfernt, 6 vom Relegationsplatz, wo der FC St. Pauli momentan steht. Also ein bisschen Hoffnung besteht noch, auch wenn es jetzt in den kommenden 5 Spielen natürlich trotzdem nicht einfach wird für die Heidenheimer. Jetzt am Spiel gegen Union, da haben sie einfach wieder diese Heidenheim-Tugenden auf den Platz gebracht, eklig gegen den Ball und nach vorne dann viel über die Außen gespielt, über den Dingchi, über den Honsack, die ja sich immer wieder oder die immer wieder breit standen, gesucht wurden. Und was exemplarisch war, dass sie wieder mit 2 Mittelstürmern gespielt haben, mit Schimmer und Pieringer, auch einfach dann wieder diese Gefahr in der gegnerischen Box haben. Da müssen nicht unbedingt diese Spieler, also nicht unbedingt die beiden Stürmer gefährlich werden, sondern dadurch, dass du so 2 großgewachsene Stürmer hast, bindest du auch indirekt dann Gegenspieler. Und so entsteht dann auch mehr Platz für andere Spieler, die dann einrücken, wie zum Beispiel dann ein Honsack beim 1:0. Und das hat Heidenheim sehr clever gemacht. Wie schon in den letzten Wochen Union Berlin, da fehlt so ein bisschen diese Kompaktheit, die sie die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Und nach vorne ging halt auch nicht viel. Also das war wirklich so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, ja, oder auch die letzten Wochen schon, da ist so ein bisschen Lethargie drin. Die Saison scheint schon abgeschlossen. Aber sie sind ja noch im Abstiegskampf. Also die sind ja noch längst nicht gerettet, auch wenn es mit Platz 11 Stand jetzt ja sehr komfortabel aussieht. Aber schauen wir uns mal an. Sie haben 32 Punkte, 7 Punkte vor St. Pauli, 5 Spiele. Klar, klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel. Aber allein, was so der Kopf dann mit einer Mannschaft macht, der Trend, wenn dann plötzlich von unten die Gegner punkten, punkten, punkten und du selbst nicht die Ergebnisse holst und immer näher ranrückst, das kann dann schon auch am letzten, vorletzten Spieltag dafür sorgen, dass deine Leistungsfähigkeit nochmal gehemmt wird, wenn du dann plötzlich wieder hochfahren musst auch, um in der Klasse zu bleiben. Und Heidenheim, die haben es einfach geschafft, wieder ihre Identität wiederzufinden, sind 2 Kilometer mehr gelaufen, haben Union Berlin teilweise sogar dominiert im ersten Durchgang. In Hälfte 2 musste Union dann auch kommen, musste mehr gehen. Aber die gefährlichere Mannschaft war einfach der FCH. die Jungs von der Ostalb. Da hat Frank Schmidt es auch geschafft, trotzdem die Köpfe hochzubehalten, auch wenn diese Saison oder die Ausgangslage ausweglos erscheint. Trotzdem bringt Heidenheim immer ein gewisses Grundniveau auf den Platz. Diese Leidenschaft, die sie mit drin haben. Wichtig fand ich auch die Rolle von Jan Schöppner auf der Zehnerposition, der selbst auch immer wieder mit in den 16er eingerückt ist. Also ihr merkt schon, die Flutung des 16ers, des gegnerischen 16ers, war ein probates Mittel bei den Heidenheimern. Und Union Berlin, ich habe es bereits am Anfang erwähnt, sehr unkonzentriert auch in der Defensive. Also Leid, Querfeld, Duki ist eigentlich in der Top-Innenverteidigung in der Bundesliga, aber gerade jetzt, das ist mir nochmal besonders gegen Heidenheim aufgefallen, oft auch einen Schritt zu spät. Exemplarisch dafür nochmals das 1:0. Da war Honsack einfach reaktionsschneller als die Verteidigung. Das war auf jeden Fall auch ein Ball, der zu verteidigen war, so eine flache Hereingabe von außen. Also das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und Steffen Baumgart tigerte auch die ganze Zeit an der Seitenlinie herum. Und am Ende wurde sie ja nach diesem Spiel, nach der 3:1-Niederlage auch die Entscheidung getroffen, kurz nach Mitternacht, dass er jetzt nicht mehr länger Trainer der Eisernen ist. Auch ein ungewohnter Zeitpunkt natürlich. Und jetzt übernimmt mit Marie-Louise Ether zum allerersten Mal in deutschem Profifußball eine Frau das Kommando an der Seitenlinie. Hat in den kommenden 3 Spielen auch ja direkt eine große Herausforderung. Kommenden Samstag erstmal das Direktor gegen den VfL Wolfsburg im Abstiegskampf. Gewinnen sie da, ist der direkte Abstieg wahrscheinlich auch schon vermieden. Dann bei RB Leipzig, das wird eher ein bisschen schwieriger freitagsabends im Ostduell und danach am 32. Spieltag samstags zu Hause gegen den 1. FC Köln wieder ein direkter Konkurrent. Also das sind jetzt 3 entscheidende Wochen. Und holt Marie-Louise Ether da 4 bis 6 Punkte aus diesen 3 Spielen, ist der Klassenerhalt auf jeden Fall sicher. Also die größte Aufgabe für sie wird es jetzt einfach sein, wieder Zug in die Mannschaft reinzubekommen, diese defensive Kompaktheit, Stabilität herzustellen, was ja auch immer eines der ersten Ansatzpunkte ist für neue TrainerInnen. Und dann aber auch die Offensive mal wieder zu beleben, weil das, was Union anbietet, ist halt schon sehr, 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 sehr bieder. Kaum Struktur im Spiel nach vorne. So ein Elias Ansa bekommen sie gar nicht in die Show. Letzte Saison bei Paderborn ja auch technisch ein überragender Spieler, voller Spielfreude. So ein bisschen verloren gegangen. Das gleiche gilt für einen Jong, der das auf jeden Fall drauf hat. Und Illich, der braucht da einfach mal selbst ein Erfolgserlebnis, hat viele Vorlagen gegeben, aber selbst noch nicht getroffen. Und er braucht auch einfach mal wieder so einen Brustlöser. Und was auch wichtig ist, nicht nur mit Flanken zu operieren, sondern auch mal wieder ja spielerisch Lösungen zu finden bei Union Berlin, auch mal einen Plan B, einen Plan C in der Tasche zu haben. Weil das war, so sehr ich Steffen Baumgart auch schätze, sehr einfallslos, die letzten Wochen einfach zu verteidigen. Und so sind sie jetzt auch nochmal in die Bredouille gekommen, in Richtung Abstiegskampf, in Richtung gefährliche Zone. Und das ist für mich einer der Kernaufgaben jetzt für die neue Trainerin. Ich habe natürlich auch in den sozialen Medien natürlich geguckt. Da waren wieder viele Tiefflieger unterwegs, unterirdische Kommentare. Ich habe auch nur von Männern diese Kommentare gesehen, von Frauen nicht. Will jetzt aber auch nicht ausschließen, dass Frauen das vielleicht kritisieren, aber das ist natürlich sehr primitiv und ja, zu kurz gedacht. Ich meine, es gab halt noch nie eine Trainerin an der Seitenlinie und ihr nur aufgrund des Geschlechts die Kompetenz abzusprechen, finde ich schon sehr schwach. Ich wünsche ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Sie wird ja ab Sommer dann die Frauen des ersten FC Union Berlin in der Bundesliga coachen. Also diese Einstellung ist auch befristet. Ich hoffe, dass sie trotzdem viele, viele Punkte holen wird mit Union Berlin, vor allem, weil ich Union Berlin auch als Bundesliga-Verein mag, mittlerweile. Und vor allem dann auch, um die ganzen Kritiker mal Lügen zu strafen, um auch zu zeigen, okay, auch eine Frau kann im Männerfußball Kompetenz haben, zeigen und erfolgreich sein. erfolgreich sein wollte auch der VfL Wolfsburg mit Trainer Dieter Hecking. Ja, 2-1 gegen ja nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzende Frankfurter verloren. Es war gar nicht mal so ein schlechter Auftritt und das vielleicht das Niederschmetterndste für Wolfsburg, weil Frankfurt musste sich nicht mal richtig anstrengen. Haben gerade beim 2-0 ja ordentlich gepennt, als Burkhardt vollkommen freigelassen wird nach einer Standardsituation. Da hat die Wolfsburger Verteidigung gepennt und dann ja Kalim Urendo im Rückraum auch komplett frei gewesen, der dann lockerlässig das 2-0 machen kann. Insgesamt die Wolfsburger halt bemüht gewesen, gerade in Hälfte 2 viele Angriffe gefahren, viele Abschlüsse gehabt, auch auf den Kassen von Cetra, ohne richtig gefährlich zu werden. Und machen dann halt in der Nachspielzeit, 90 plus 7. Minute, zwar durch Pešinović noch den Anschlusstreffer, durch ein Eigengewächs. Aber ansonsten kam halt, ja, war es halt die meiste Zeit unglücklich. Und wie gesagt, Frankfurt, die haben auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Haben halt defensiv insgesamt ganz ordentlich gestanden und da vorne dann halt vor allem in Hälfte 1 dann diese Nadelstiche gesetzt, über schnelle Außen, über, wie gesagt, Kalim Urendo, Amal Mouni. Das waren halt die beiden, die viel Dampf gemacht haben, haben viel halt auch in die Tiefe gespielt, haben diese Tempovorteile gegenüber einem Wafro Jens ausgenutzt, gerade Johnny Burkhardt dann, der immer wieder den Weg Richtung Wolfsburger Tor gesucht hat. Und so ist der VfL Wolfsburg jetzt kurz vor dem Abstieg, weil das ist eine Mannschaft, die ja, das wirkte halt sehr wild, wie sie dann angelaufen sind, versucht haben, offensiv Akzente zu setzen. Und die Befürchtung wird immer größer, dass die Wolfsburger jetzt in der kommenden Saison zweiklassig sind, damit natürlich auch nochmal ein größeres Thema bei Tornetz werden könnten. Jetzt die planen auch schon für die kommende Saison. Angeblich soll Elvis Rekspecay, der zentrale Mittelfeldspieler des FC Augsburg, zurück zu den Wölfen kommen. Egal ob erste oder zweite Liga, wurde ja beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Ist dann ja über die Stationen Köln, Bochum und jetzt Augsburg so ein bisschen durch die Region auch, durch Deutschland getingelt. Und soll jetzt in seine Heimat dann zurückkehren, wahrscheinlich dann in Liga Nummer 2. Wer auf jeden Fall nicht zweiklassig ist, ist der FC Bayern München. Glückwunsch zum Torrekord, egalisiert, 5-0 lockerlässig beim FC St. Pauli gewonnen. Viele Stammkräfte, unter anderem ja auch ein Harry Kane nochmals geschont vor dem Champions League Rückspiel. Und damit jetzt auch mit durch die parallele Niederlage des BVB gegen Bayer Leverkusen 12 Punkte. Bei noch 15 zu erspielenden Punkten werden sie, wenn möglich, am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart schon deutscher Fußballmeister. Und wenn wir schon über die Champions League gesprochen haben, dann gehen wir da jetzt natürlich auch nochmal besonders rein. Und was soll ich sagen, der FC Bayern München gegen Real Madrid einen unglaublichen Auftritt hingelegt im Bernabeu, verdientermaßen den Sieg gezogen. Da hat man schon gemerkt, da hat eine Mannschaft gegen 11 Individualisten gespielt. Real Madrid natürlich formverbessert gegenüber der Niederlage gegen Mallorca in der Liga. Trotzdem, die Bayern wirkten einfach in allen Belangen reifer, eiskalter. Gerade Ulis und Luis Diaz über die Außen haben immer wieder für Kopfschmerzen in der Realdefensive gesorgt und Harry Kane vorne, wenn du den halt hast, der macht dann halt auch aus ja einer 0,5%igen Chance, macht er halt eine Hütte, weil er halt auch einmal diesen Instinkt hat, diese Abschlussqualität. Und die Bayern von Anfang an druckvoll gewesen, haben Real Madrid eingeschnürt, haben sich aber auch relativ spät erst belohnt. Luis Diaz in Minute 41 hätte schon viel früher die Führung geben können. Machen dann ja mit dem ersten Angriff in der Hälfte 2 durch Harry Kane auch direkt das 2-0. Und ich dachte, dass sie vielleicht noch ein drittes und ein viertes nachlegen. Am Ende macht Real Madrid ja sogar noch den Anschlusstreffer durch Kylian Mbappé. Und so ist es jetzt für das Rückspiel am kommenden Mittwoch nochmal spannend. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass Real Madrid in München mit 2 Treffern Unterschied gewinnen wird oder überhaupt gewinnen wird, weil die Bayern einfach zu abgezockt sind. Konnten am Wochenende ja nochmal ihre besten Spieler schonen. Manuel Neuer momentan in einer absoluten Topform, hinten im Kasten. Was der gegen Real Madrid dann auch teilweise nochmal ausgeholt hat. Absolute Weltklasse. Und ich glaube auch einfach nicht, dass Real Madrid, wie gesagt, auch diese Wucht, die so ein Champions-League-Abend im Münchner Stadion entfachen kann, dem entgegenwirken kann. Müssen nochmal eine deutliche Leistungssteigerung zeigen. Und Bayern müsste selbst auch einen gebrauchten Tag haben. Und das glaube ich einfach beides nicht. Die Bayern sind so fokussiert, konzentriert und wollen jetzt in dieser Saison das Triple holen, dass sie Real Madrid dann auch schlagen werden. Und bei den anderen Partien, Arsenal nur in Anführungsstrichen 1-0, dann Kai Havertz bei Sporting Lissabon gewonnen. Ich glaube, im Rückspiel werden sie es dann doch deutlich klarer machen, auch ins Halbfinale einziehen. Auch bei den anderen beiden Partien glaube ich nicht mehr an ein Comeback. PSG gewinnt 2-0 zu Hause gegen Liverpool. Klar, in Anfield nochmal was anderes. Aber die Liverpooler auch nicht gerade eine Mannschaft in dieser Saison, vor der man Angst haben muss unter Arne Slot, wirken zumeist dann doch relativ harmlos. Und Atletico Madrid gewinnt im Camp Nou beim FC Barcelona mit 2-0 Rückspiel zu Hause im eigenen Stadion. Das wird Hit. Es wird heiß, es wird ein Hexenkessel. Wenn ich es einem Team zutrauen kann, so ein Spiel nochmal zu drehen, dann natürlich den FC Barcelona mit Lewandowski, mit Yamal, Rafinha, Ferran Torres. Aber Atletico Madrid ist halt so eine abgezockte Mannschaft und ich glaube, dass sie es auch schaffen können, diesen 2-0 Vorsprung im heimischen Stadion im Rückspiel für sich nochmal so zu behalten, dass am Ende der Halbfinaleinzug ansteht. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Dann sind wir beim Tornetz 2. Fußball-Bundesliga-Talk angekommen. Und Freitagabend Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel, Abstiegskampf pur, Anfang gegen Tim Walter. Und für Fortuna Düsseldorf natürlich ein extrem wichtiges Spiel. Aus den letzten 8 Partien nur 3 gewonnen, 5 verloren. Sieht nicht gut aus, mit 24 Punkten dick im mit 31 Punkten auf Rang 14 dick im Abstiegskampf drin, nur 3 Punkte vor dem Tabellenletzten Preußen Münster. Also ihr merkt schon, super eng, super spannend und Sven Mislintat hat nicht mehr die Möglichkeit gesehen, dass Markus Anfang Fortuna Düsseldorf noch retten kann, den Turnaround schafft, weil gerade so im Abstiegskampf sind so Negativtrends doch immer sehr wichtig. Also die werden immer eine hohe Bedeutung beigemessen, finde ich persönlich auch. Schaffst du es nicht oder gerade zum Saisonende, wenn du da einen schlechten Trend hast und es geht für dich noch um etwas auf oder Abstieg oder Europa, dann ist es immer schwierig, weil gerade in den letzten Spieltagen Psychologie ein extrem wichtiger Punkt ist. Und dann verliert Düsseldorf ja mit Florent Muslia noch einen ganz wichtigen Spieler, hat sich das Kreuzband gerissen, der Kreativkopf bei den Fortunen auf der linken Schiene immer wieder nach innen gezogen ist. Ja, der Spieler, der Angriffe mit initiiert hat. Dann hat sich Rasmussen auch noch verletzt. Ein weiterer wichtiger Spieler, der für die Kreativität zuständig ist. Also war da eigentlich nur noch Appelkamp als Kreativspieler auf dem Rasen bei der Fortuna. die defensiv gut standen. Kiel hat so die Spielkontrolle übernommen. So im typischen Tim Walter Fußball, frühes Pressing, also hohes Anlaufen, schnelles, direktes Spiel in die Spitze, viel auch über die Flügel agiert, vor allen Dingen auch um Spielkontrolle bemüht gewesen. Und die Kieler haben die Düsseldorf im eigenen Stadion wirklich ja auch eingeschnürt, haben es immer wieder clever gemacht, hatten mit Ugo Otohumchu zwei Achter, da ist einer immer weit nach vorne geschoben, der andere so ein bisschen ins Zentralmittelfeld als erste Absicherung für einen tiefstehenden Jonas Meffert, der dann sich teilweise auch hat zwischen Innenverteidiger hat fallen lassen, so ein Dreieraufbau. Auf jeden Fall hat Düsseldorf es nicht geschafft, diese flexible Offensive von Kiel unter Kontrolle zu bekommen, haben versucht, Manndeckung zu spielen, aber Kiel hat sich immer wieder auch klug befreit, wenn Skrimski dann halt mal von seinem linken Flügel in die Mitte gezogen ist. Auf der anderen Seite auch ein Kapralik und so dann ein Rosenboom, Tolkien, später dann halt ein Nekic oder auch Ivicic immer wieder dann sehr hoch schieben konnten und dann halt trotzdem im Zentrum eine große Ballung war von Kieler Spielern, der Flügel aber auch sehr frei war dann. Und das war einfach dann schön anzusehen, wie schnell Tim Walter es geschafft hat, diese Mannschaft wieder Selbstbewusstsein einzuimpfen. Da war wieder Emotionalität drin, Aufbruchstimmung, Euphorie, Freude und Spaß am Spiel. Und das Gegenteil war bei Fortuna Düsseldorf der Fall. Sie wirkten schon sehr ängstlich. Bezeichnend dafür war ja, sie haben ja zwischenzeitlich sogar den Ausgleich durch Cedric Inten geschafft. Trotzdem war es dann so, dass sie danach wieder ängstlicher wurden, Angst hatten, diesen Punkt dann doch zu verlieren und dadurch dann Kiel wieder Stück für Stück sich nach vorne arbeiten konnte, weil nach dem 1-0 für Kiel, Düsseldorf zwischenzeitlich sogar besser gewesen, nach dem 1-1 wirkte das, als wenn der Stecker bei Düsseldorf dann da gezogen wäre. Kiel wurde dann wieder besser und haben sich dann halt am Ende auch durch Nikic nach Vorlage von Turumcu belohnt in Minute 79. Und der Innenverteidiger macht dann halt den wichtigen 2-1 Siegtreffer für Kiel, die damit auf Rang 12 zumindest springen. Und Düsseldorf, ich habe es ja bereits im Intro erwähnt, haben dann am Sonntag Vormittag Markus Anfang entlassen. Alexander Ende, der Ex-Preußen-Coach, kommt jetzt also. Und ich glaube, das ist jetzt der Schlüssel, dass Düsseldorf den Klassenerhalt schaffen wird, weil Alexander Ende, der lässt geilen Fußball spielen. Und ich glaube, die Jungs, sie haben ja trotzdem technisch starke Spieler. Rasmussen, Appelkamp, die wollen jetzt auch einfach mal wieder zocken. Die wollen Spaß haben am Fußball, nicht ängstlich sein. Und das kann Ende vermitteln in seinem 4-4-2-System mit Mittelfeld, Raute. Da wird es jetzt wieder viele Positionsrochaden geben. Bei vielen anderen Mannschaften würde ich sagen, boah, jetzt so kurz vor Saisonende, so ein komplexes System, schwierig. Aber Düsseldorf, die haben die Qualität, diese spielerische Klasse, so ein komplexes System auch schnell umzusetzen. Und die brauchen einfach nur wieder Spaß am Spiel. Und dann werden sie ihre Punkte einfahren. Also mit der Entlassung von Anfang, den ich von Anfang an kritisch gesehen habe, sorry fürs Wortspiel, mit der Einstellung von Alexander Ende, den ich von vorne, vom Anfang bis Ende als sehr guten Coach empfunden habe und immer noch empfinde, großes Trainertalent, damals bei Fehl und auch bei Münster in der Anfangsphase, guten Job gemacht, glaube ich, dass Düsseldorf jetzt bereit ist für den Klassenerhalt. Und auch Kiel präsentiert sich in einer guten Form. Ich weiß, dadurch, dass die Liga so eng ist, kann es Woche für Woche immer anders aussehen, aber so 2-3 Siege noch für Kiel und dann ist es auch für sie geritzt und damit bleiben auch zwei Clubs, die mittlerweile auch Tradition in der zweiten Liga haben, weiter in der Liga erhalten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Der Liga erhalten bleiben, Arminia Bielefeld, könnte schwierig werden, verlieren nach der Verkündung, dass Christian Eichner nicht mehr KSC-Trainer nach Saisonende sein wird mit 4-1. Gerade in Hälfte 2 haben sie sich dann doch zum Ende hin ergeben. Und der KSC wirkte, es wirkte auch so ein bisschen, als wenn sie befreit sind, dass jetzt die Diskussion um Aichner vorbei sind, Klarheit herrscht. Spiel von Anfang an gut gegen Bielefeld, die sich am Anfang noch ein bisschen was getraut haben mit Mumulu, Grodowski, Telalovic vorne. Vor allen Dingen über die Außen mit Grodowski, Mumulu. Zwei super schnelle Spieler gehabt. Telalovic, ein technisch starker Spieler, der Bälle gut weiterleiten kann. Also da war schon klar, wir lassen den KSC spielen und dann kontern wir schnell. Können dann auch mal lange Bälle auf Telalovic spielen. Und wie gesagt, Hauptsache wir kriegen Mumulu und Grodowski irgendwie in die Tiefe geschickt. Dafür waren dann auch Wörl und Korbus zuständig im zentralen Mittelfeld. Also die Rollenverteilung im Spiel mit dem Ball bei Bielefeld war gegeben, sah auf dem Papier sehr gut aus. Das Problem war nur, dass der KSC mit so einer ungeheuren Wucht im heimischen Stadion agiert hat. Gerade über einen Marvin Wanicek im zentralen Mittelfeld, der ja nochmal beweisen wollte oder auch nach dem Spiel verdeutlicht hat, wie sehr er Christian Aichner dankt. Durch ihn hat er erst den richtig großen Durchbruch und Erfolg in der zweiten Liga gehabt. Hat einen sehr starken Tag gehabt, hat ja selbst auch einen Treffer erzielt. Immer viel angetrieben und hat die teilweise löchrige Defensive von Arminia Bielefeld, wo Bauer und Knoche ja nicht gerade für absolute Schnelligkeit steht, überrumpeln können durch schnelle, gute Schnittstellenpässe zu den Stürmern Ben Fahad und Schleusener. Und der KSC hat sich einfach belohnt. Sie lagen mit 1-0 zurück durch ein Kullertor von Robin Knoche. Aber haben sich davon diesmal nicht beeindrucken lassen, sind ja sonst immer schnell eingebrochen, aber direkt mit der ersten Aktion nach Wanicek-Vorlage Fahad mit dem 1-1 und sind weiter dran geblieben. Dann Bielefeld, so länger das Spiel ging, immer weiter nach hinten reindrücken können. Haben ja nachher mit Fukuda noch einen Spieler, der gutes Tempo mitbringt und mit Ben Förster, mit Philipp Förster noch einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der diese Schnittstellenpässe spielen kann, reingebracht. Und Christian Aichner hat einfach wieder es geschafft, dass so eine Leichtigkeit im Karlsruhe-Spiel war. Und am Ende ging es nach dem 2-1 durch Kobalt im Innenverteidiger, durch Wanicek und auch durch Rukuda nochmal sehr schnell, kurz vor Ende, 4-1 Flächen. Ein Treffer zu hoch, aber am Ende der KSC einfach die überragende, dominante Mannschaft mit einem sehr starken Auftritt und haben bewiesen, dass sie den Klassenerhalt spätestens jetzt ja durch haben. 10 Punkte Vorsprung vor Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz sollte bei noch 15 zu vergebenen Punkten ausreichen. Vor allen Dingen, weil ja auch noch einige Mannschaften unter ihnen sind, die dann gleichzeitig auch noch so kräftig punkten müssen. Deswegen sollte es das mit dem Klassenerhalt gewesen sein. Nach oben 13 Punkte Rückstand geht natürlich jetzt auch nicht mehr viel. Deswegen wird der KSC die Saison wahrscheinlich nochmal austrudeln lassen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Mannschaft nochmal richtig performt, um ihren Trainer Christian Aichner nochmal zu danken, zu ehren und am Ende dann doch noch den ein oder anderen erfolgreichen Sieg einfahren wird. Apropos Verein, für die es um nicht mehr viel geht, hätte bis hier Berlin nach der Niederlage zu Hause am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern, könnte das auch gelten. Immer noch in Schlagdistanz, 6 Punkte zum Relegationsplatz, 10 Punkte auf dem direkten Aufstiegsplatz. Aber ich glaube, das war wirklich ein Nackenschlag zu viel. Mergin Berisha von der TSG Hoffenheim gekommen, macht am Ende den einzigen Treffer für den 1. FC Kaiserslautern, weil Hertha BSC Berlin insgesamt zu ungefährlich war. Kaiserslautern standen stabil und haben halt, wie gesagt, eine Chance durch Berisha nutzen können. Bedeutet auch, dass jetzt zwischen Rang 6 und ich würde sagen 9, also die Vereine Hertha, Lautern, Karlsruhe und Nürnberg, es um nichts mehr geht. Das sind so die vier Teams, die ja die Saison jetzt so ein bisschen ausschleifen lassen können, für die es vielleicht noch um eine bessere Platzierung geht. Klar, auch Siegprämien, Punkteprämien und wollen natürlich auch den Heimfans einiges zeigen. Trotzdem war es jetzt wirklich so, nach dem Spiel hat man auch gemerkt, da ist jetzt so ein bisschen auch die Energie raus, der Stecker gezogen. Auch Toni Leisner hat gesagt, ja, wenn wir jetzt alle Spiele noch gewinnen, dann können wir aufsteigen. Jetzt haben wir aber eins verloren. Also auch bei ihm wirkt das so, als wenn er mit dem Aufstieg abgeschlossen hat. Und dann wollen wir noch zwei Spiele am Sonntag besprechen. Zum einen Eversberg gegen Schalke 04. Die Schalker müssen ja auf Kartet verzichten, der Saison gar nicht mehr dabei sein wird. Eihan gesperrt, Karaman nicht mit an Bord gewesen. Und so also eine ersatzgeschwächte Schalker Mannschaft gegen den SV Eversberg, die super gestartet sind, haben Schalke erstmal kommen lassen und haben dann die Knappen eiskalt ausgekontert, gerade in Anfangsphase Felipe Sanchez, der in die Innenverteidigung gerückt ist, als linker Innenverteidiger Kurucay dafür dann auf rechts gerückt. Immer wieder übertäupelt, überspielen, lange Bälle aus der eigenen Defensive, immer das gleiche Muster. Petkov kann sich dann meist gegen den Sanchez durchsetzen, spielt den Ball dann in die Mitte zu Schnellbacher, der den Ball dann irgendwie noch zu Zimmerschied bekommt, der den dann aber wieder auf Schnellbacher weiterleitet und der dann mit der ersten richtig gefährlichen Aktion in Minute 4 das 1:0 für Eversberg erzielt. Und dieses Muster haben sie dann noch zwei, drei Mal in der Anfangsphase so gefahren, ohne erfolgreich zu sein. Dann hat sich so ab Minute 10, 15 Schalke so langsam stabilisiert, mehr Spielkontrolle bekommen. Vorne nach Abschluss immer wieder mit drei Jungs angelaufen, Gummis, Silla und Dejan Ljubicic vorne, die natürlich ein enormes Tempo und Wucht mitbringen. Immer wieder angelaufen, so Eversberg dann zu langen Bällen gezwungen, die sie dann über einen Schallenberg oder Sanchez Kurucay zurückerobern konnten. Und desto länger das Spiel ging, desto mehr hatte man auch das Gefühl, boah, all diese Rückschläge, die machen die Schalker Mannschaft nur noch heißer darauf, es allen zu zeigen, zu beweisen. Also auch so eine gewisse Resilienz in dieser Mannschaft drin, diese Wucht. Und ja, Malocha, ich weiß, das Wort wird bei Schalke nicht mehr gerne gehört, aber die haben auch richtig malocht. Und trotzdem auch diese Zaubermomente drin gehabt. Beispielhaft dafür natürlich der Seifertzieher von Elfahusi zum 1:1, der für mich auch einen überragenden Auftritt hingelegt hat, der enorme Kilometer gelaufen ist, alle Löcher gestopft hat, zugelaufen ist, hinten die Angriffe mit initiiert hat, vorne dann teilweise abgeschlossen, also überall zu finden mit einem astreinen Auftritt. Und ich dachte noch zur Halbzeit, okay, Schalke, die werden das jetzt hier in der zweiten Halbzeit super ziehen. Dann Minute 51, Petkov tritt Ndjai auf den Fuß. Schiedsrichter sagt, ey, Ndjai, du hast Petkov gefoult, weil Petkov auch mit schwarz-verzerrtem Gesicht auf dem Boden lag. Gibt ihm dazu für dann die gelb-rote Karte. PA kann ja nur bei roten Karten eingreifen. Bedeutet, Schalke war dann fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl. Und trotzdem weiter angelaufen sind, waren dann sogar noch galliger auf den Sieg und erzielen dann auch 5 Minuten nach der gelb-roten Karte durch Muster Silla in der Vorlage von Ljubicic, der den Ball quer steckt, in die Mitte zu Silla. Das 2:1, hatten ja am Ende sogar nochmal gute Möglichkeiten. Vitali Becker kam rein, gibt sein Comeback. Starker Auftritt auf links, defensiv gut gestanden nach vorne. Die ein oder andere Aktion gehabt, auch Gantenbein vorne, der immer wieder mit angeschoben ist. Am Ende hat Chuck ja sogar mit Fünferkette gespielt, Becker, Gantenbein auf den Schienen und der war ja auch lange verletzt, aber was für eine Wucht der nach vorne hin ausgestrahlt hat, überragend. Und sie behalten die Tabellenführung. Der FC Schalke 04 beweist einmal mehr, dass sie jetzt eine Mannschaft sind, die zum die bereit sind, aufzusteigen. 5 Punkte Vorsprung auf Rang 3 Hannover, 6 auf Rang 4 Elversberg bei noch 15 vergebenen Punkten. Also das sieht jetzt mittlerweile schon sehr gut aus, vor allen Dingen, weil die Konkurrenz halt auch nicht konstant punktet. Und im direkten Duell so einen Auftritt aufzuzeigen mit einem Rumpfkader, das nötigt mir Respekt ab. Ja, und Respekt habe ich auch vor dieser Partie. Paderborn, Magdeburg, 7 Tore, Spektakel, Bilbia macht 4 Hütten, 4er-Pack für Paderborn. Magdeburg gibt sich trotzdem nie auf, sind immer dran, zeigen wieder einen energischen Auftritt. Das war einfach ein Team zweier Mannschaften, die Positionsrochaden lieben, also wo die Spieler immer wieder mal vorne, mal hinten zu finden sind, die Ballbesitz lieben und die offensiven Fußball mögen. Alles drin in diesem Spiel. Also das war einfach Werbung für die zweite Liga, für Zweitliga-Fußball. Technisch ansehnlicher Fußball beider Teams, wobei es ja für Magdeburg im Kampf um den Klassenerhalt um sehr viel geht, um Existenzen. Paderborn vorne mit drin, wollen es jetzt auch endlich schaffen, den Sprung in die erste Fußball-Bundesliga. Und trotzdem so eine Spielfreude zu haben, das nötigt mir großen Respekt ab. Beeindruckend fand ich auch wieder den Auftritt von Zukowski. Ich meine, als verletzter Rechtsverteidiger gekommen, mittlerweile Top-Torjäger der zweiten Fußball-Bundesliga als Mittelstürmer. Der weiß auch einfach, wo das Tor steht, bereitet den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Musonda vor, erzählt dann selbst den Ausgleich zum 2:2. Also nicht nur als Verstrecker, sondern auch als Vorlagengeber dabei. Barischartig wieder auf dem linken Flügel. Viele 1-gegen-1-Duelle. Auf der anderen Seite Kurda, Obermeier, die immer wieder nach vorne mit angeschoben sind. Kurda, der breit gegangen ist, die Tiefe gesucht hat. Obermeier, der immer wieder in die Mitte gezogen ist auf seinen starken rechten Fuß, dadurch auch viele Halbfeldflanken schlagen konnte. Und das war einfach Werbung zweier Trainer, die offensiv spielen lassen, Ralf Kettermann mit Paderborn und Patrick Sander beim 1. FC Magdeburg. Vor allem Patrick Sander, wie gesagt, lange von der Fußballlandkarte als Trainer weg gewesen. Früher ja Trainer von Cottbus in der Bundesliga und von TuS Koblenz in der zweiten Liga. Endlich wieder da. Also erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, Nostalgie. Und dann so ein Auftritt, so ein moderner offensiver Fußball im 4-3-System. Einfach nur geil, Werbung für die zweite Liga. Auch Glückwunsch an beide Teams zu diesem Spiel. Am Ende natürlich Paderborn mit dem Lucky Punch durch den vierten Treffer von Bilbia. Trotzdem hat einfach Spaß gemacht, beiden Teams zuzuschauen. Und ich bin gespannt, was beide Truppen in den nächsten Wochen noch so abliefern werden. Eins ist sicher, Tore mit Beteiligung dieser Teams werden auf jeden Fall viele fallen.
Da fand ich ihn wirklich saustark. 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Milien Talk, wo ich über meinen Herzensfreund, den SV Darmstadt 98, spreche. Ja, und an diesem Spieltag war das Samstagabend-Topspiel Darmstadt gegen Hannover 96. Vierter gegen Fünfter, beide 50 Punkte. Also das war wirklich ein 6-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Es ging darum, wer weiterhin oben dran bleibt und wer erstmal den Anschluss nach oben verliert. Ja, und was soll ich sagen? Das ist in dem Fall ja, Darmstadt 98. Meine Lilien haben am heimischen Böllenfalltor die erste Saison, die erste Heimpleite der Saison erleben müssen. Ausgerechnet bei so einem wichtigen Spiel hieß es am Ende 0:2 für Hannover 96, die jetzt mit 53 Punkten auf Platz 3 sind, auf dem Relegationsplatz. Ja, wo Darmstadt hätte stehen können mit einem Sieg, aber es soll einfach diese Saison nicht sein mit einem Sieg gegen die Top-5-Mannschaft. Ich meine, in der Hinrunde hatte man noch spektakulär 3:2 in Hannover gewonnen mit einem Schuss von Akia mal tief in der Nachspielzeit. Aber ja, diesmal war es wirklich so ein Spiel. Ich glaube, Darmstadt hätte weitere 90 Minuten spielen können und hätte einfach kein Tor geschossen, denn Hannover war bissiger, sie waren mutiger, sie waren aggressiver, sie wollten diese 3 Punkte einfach viel, viel mehr als Darmstadt. Und das hat man von Minute 1 an gemerkt, eigentlich ab im 2:0 sofort nach Handpfiff. Denn Hannover ist die hissige früh gegen Darmstadt in Anhang. Ein frühes Pressing gemacht. Darmstadt konnte kaum in Entlastungsmomente kommen. Im bekannten System von Hannover, in dem 3-3-3-1. Ein sehr außergewöhnliches System, aber ein sehr effektives System, gerade gegen Darmstadt hat man das häufig gesehen. Und ja, Darmstadt hatte drei Stammspieler, die gefehlt haben. Mit Liedberg hat einfach der gefährlichste Stürmer gefehlt. Mit Kleefisch, der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Und mit Luca Marseiler, der schnellste Spieler im Kader auf Linksaußen. Aber es wird so einfach, das als Ausrede zu nutzen. Denn ja, selbst mit den Spielern, die auf dem Platz waren, hätte man dieses Spiel wirklich ganz anders angehen müssen. Und das tat Darmstadt einfach nicht. Hannover hat es getan. Und die ja, einfach die Chancen besser genutzt, die sie hatten. Und gerade beim 0-2 für Hannover muss sich Darmstadt vorwerfen lassen, da einfach viel zu schläfrig gewesen zu sein. Der Freistoß war freigegeben, denn laut Regelwerk muss der Ball nur freigegeben werden, wenn es eine gelbe Karte gab. Die gab es in dem Fall nicht. Ja, und anstatt sich auf das Verteidigen zu verlassen, hat man erstmal mit dem Schiedsrichter diskutiert. Dann nehme ich besonders Magliza in Fokus, denn der hat dann dementsprechend hinten gefehlt. So konnte Thordarson für Hannover das 2-0 machen und spätestens danach war Darmstadt gebrochen. Danach ging kaum noch was. Und ja, es ist halt wieder bezeichnend, dass ein Marcel Schuhn Spieler des Spiels wird, zumindest auf Seiten von Darmstadt. Denn wenn der Torhüter der beste Mann ist bei einer 2-0 Niederlage, dann weißt du einfach, was der da rausgefischt hat. Und neben Schuhn muss man dann einfach auch einen Furukawa nennen, der ja hinter Kofeld wirklich kein gutes Standing hat, obwohl Kofeld ihn immer wieder lobt. Kam in der 81. Minute dann rein und hat gefühlt das Offensivspiel von Darmstadt alleine übernommen, als der eingewechselt wurde. Der hat so viel Spielwitz reingebracht, viel Tempo, Stil 1 wegen Presser zu profundisiert, was zuvor bei Darmstadt gar nicht der Fall war. Und daraus stand man dann auch zwei Chancen. Einmal die Flanke von Furukawa auf Rolli, der den Kopfball dann aber weit übers Tor segelt. Wobei man da sagen muss, dass Formi, man sieht es erst in der Wiederholung, aber er kriegt halt während des Sprungs den Krampf im Bein und dadurch kriegt er nicht genug Druck hinter den Ball, kann den Ball nicht platzieren und so fliegt der Ball halt übers Tor. Und die andere Szene war, Furukawa holt einen Freistoß raus. Der Freistoß wird getreten. Er und Toni setzt den Kopfball dann ab ins Balloui. Also, ja, das ist dann natürlich auch wieder, wenn du halt einfach nicht gut spielst, da kommt dann irgendwie auch noch Pech dazu. Und ich sag mal, so ein Anschlusstreffer am Böllenfalltor hätte vielleicht noch mal was anzünden können, aber ja, spätestens jetzt hat man, was die Aufstiegschancen angeht, eine Außenseiterrolle mit 50 Punkten. Also nach den Siegen von Schalke und Elversberg ist man jetzt wirklich eigentlich nur noch dran, vielleicht eventuell den Relegationsplatz einzunehmen. Aber auch das wird schwer genug mit Elversberg und Hannover 96 da vorne. Also dafür muss es jetzt am nächsten Wochenende einen Sieg in Fürth geben gegen den Tabellenvorletzten. Aber auch da tut sich Darmstadt ja bekanntermaßen schwer die Saison. Es hat nur Bielefeld, Dresden und Magdeburg auswärts, die auch alle um den Klassenhalt spielen. Alle zu ihrem Zeitpunkt Tabellenletzter oder Vorletzter waren. Ja, und da hat Darmstadt ja auch nicht gewonnen, beziehungsweise ja eher verloren bei Dresden und bei Bielefeld. Also Fürth wird keine Laufkundschaft. Die wissen auch, um was es geht. Gerade wenn zwischen Platz 11 und 17 nur 2 Punkte Abstand sind, weiß auch Fürth, was da ein Sieg bedeuten könnte. Ja, und spätestens, wenn man da dann auch verliert, im schlimmsten Fall, oder auch nur unentschieden spielt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Aufstieg dann so gut wie, der Nicht-Aufstieg so gut wie besiegelt ist. Dementsprechend heißt es Daumen drücken am nächsten Wochenende gegen Kräuter Fürth. Da wäre es natürlich auch mal schön, wenn die halb langjährige Serie von auswärts ohne Sieg gebrochen werden könnte. Weil, wie gesagt, man ist seit über einem Jahr, halben Jahr auswärts ohne Sieg in Fürth, das dann vielleicht zu brechen, wäre vielleicht nochmal so die Initialzündung für ein Comeback. Aber ja, wie es dann am Wochenende ausgeht, seht ihr ja dann oder hört ihr allerspätestens dann hier bei Tornetz. Also wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Jano Wienefeld, der Schiedsrichter der Partie Preußmünster gegen Kräuter Fürth. In der Partie zwischen den Tabellenletzten und dem Tabellenvorletzten, in einem eher biederen Zweitligaspiel, was ja dann auch folgerichtig, muss man sagen, 0-0 ausging für beide Mannschaften, hilft es nicht gerade viel im Kampf um den Klassenerhalt. Aber für Jano Wienefeld war es ein gutes Spiel. Er konnte sich zeigen in der zweiten Liga als noch relativ junger Schiedsrichter. Und gerade in so einem Spiel, wo es vielleicht für beide Mannschaften um sehr viel geht, hat er das für mich wirklich gut bis sehr gut gemacht. Es war ein schon kämpferisches Spiel von beiden Seiten. Und was das Ganze noch besonders macht auf Seiten von Jano Wienefeld, er kam in dieser ganzen Partie ohne Verwarnung aus. Keine einzige gelbe Karte, weder für Fürth noch für Münster noch für Fürth. So. Und das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Bei so einem Spiel, letzter gegen Vorletzter, ohne Verwarnung auszukommen, zeigt für mich auf jeden Fall, dass Jano Wienefeld es auch schafft, mit persönlichen Gesprächen mit den Spielern oder mit den Verantwortlichen auf Kommunikation zu gehen und nicht gleich die gelbe Karte zu zücken, um vielleicht dem Spiel dann auch die nötige Härte abhanden zu kommen oder halt nochmal unnötig Härte reinzubringen. Das fand ich sehr gut. Auch er wusste um die Brisanz eines solchen Spiels. Natürlich damit unnötigen Verwarnungen oder überharten Verwarnungen kann man dieses Spiel auch ganz schnell kippen. Und dementsprechend fand ich das sehr gut, wie Jano Wienefeld das geklärt hat mit den Gesprächen unter den Spielern, hat die Spieler zu sich gerufen und hat das dann mit ihnen persönlich geklärt. Und ja, dementsprechend, das ist wirklich außergewöhnlich bei so welchen Spielen und dementsprechend für mich auch ganz klar der helle Pfiff der Woche an Jano Wienefeld.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Philipp Bilbia vom SC Paderborn. Philipp Bilbia hat beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gezeigt und dabei beim 4:3 Sieg alle 4 Tore gemacht und damit ja nicht nur ein lupenrein Hattrick erzielt, sondern auch sie hat 4 Tore. Das ist eine sehr, sehr starke Leistung. Und damit ist Paderborn weiterhin voll dabei, was die Aufstiege angeht, was die Aufstiegsplätze angeht. Man ist jetzt Tabellenzweiter, 1 Punkt hinter Tabellenführer Schalke und auf jeden Fall damit auch ein sehr starkes Statement gesetzt an die Konkurrenz, dass man weiterhin mit Paderborn planen kann. Und generell Philipp Bilbia ist im Sturm von Paderborn nicht wegzudenken. Er hat wirklich die ganze Saison über schon sehr, sehr starke Leistungen gezeigt und jetzt gegen Magdeburg im Ganzen fast schon die Krone aufgesetzt und damit auch nochmal unterstrichen, was er für ein Unterschiedsspieler bei Paderborn ist und dass man vielleicht sogar ihn auf jeden Fall nächste Saison in der Bundesliga sehen könnte, je nachdem, wie es dann mit Paderborn am Ende der Saison aussieht, ob man aufsteigt oder nicht. Aber ich denke mal, Philipp Bilbia ist jetzt schon auf den Zettel vieler Bundesliga-Vereine und mit solchen Leistungen wie gegen Magdeburg werden da wahrscheinlich die ein oder andere Vereine noch dazukommen. Dementsprechend der Spieler des Spieltags, Philipp Bilbia.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Kleine Racings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Sofyan El-Farouzi, der zentrale Mittelfeldspieler des FC Schalke 04. In der Vorwoche ja über 14 Kilometer gelaufen, also absoluter Rekord. Auch jetzt gegen die SV Elversberg in der zweiten Fußball-Bundesliga wieder einiges an Kilometern abgerissen. Und vor allen Dingen bei einem Spiel, wo viele Stammspieler gefehlt haben, Dzeko, dazu dann noch Katic, Ayhan, Karaman, eine Führungsrolle übernommen und mit einem wunderbaren Seifalzieher das 1:0 erzielt, das 1:1, pardon, 1:1 erzielt, hat für mich einfach eine unglaubliche Leistung wieder abgeliefert, geht voran, hat aber auch diese kreativen Momente, sehr gelernter offensiver Mittelfeldspieler, mit drin, also initiiert auch Angriffe mit, ist mit dem Ball also auch gut zu gebrauchen und für mich ein Spieler, der perspektivisch auf jeden Fall zu einem Club mit Europa-Ambitionen wechseln könnte und auch sollte, wenn seine Entwicklung so weitergeht. Ich denke, bei einem Schalke-Aufstieg wird er bleiben, aber er kann dann auch in der Bundesliga beweisen, dass er das Zeug zu mehr hat. Für mich hat er auf jeden Fall schon bewiesen, dass mit ihm in Zukunft zu rechnen ist. Und deshalb mein verdienter Kleinrissings Großer der Woche, Sofyan El-Farouzi vom FC Schalke 04. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wie könnte eine Folge besser enden als mit den 11 Tornetzern des 29. Spieltags unserer Tornetz Top 11. Fangen wir an im Tor Julian Kral vom 1. FC Kaiserslautern, davor in der Viererkette Neubauer von Hannover 96, in Innenverteidigung Kobalt vom KSC und Nekic von Holstein Kiel. Rechtsverteidiger ist Schalkes Kapitän Timo Becker. Auf der Doppel-6, Kleinrissings Großer der Woche, Sofyan El-Farouzi von Schalke 04 und unser All-Time-Favorite Marvin Wanicek vom KSC. Auf den offensiven Flügeln links Gerrit Holtmann vom VfL Bochum, starke Leistung beim Sieg gegen Eintracht Braunschweig, und rechts Domes Spieler der Woche Philipp Bebia vom SC Paderborn. Und vorne haben wir mit Philipp Hofmann vom VfL Bochum und Ben Bobtien von Dynamo Dresden noch zwei Mittelstürmer. Das waren sie also, die 11 Tornetzer des 29. Spieltags. Wenn ihr das noch mal grafisch sehen wollt, am 13. April ab 20 Uhr auf unserem Instagram-Account zu sehen, _Tornetz, _. Gebt uns dort gerne ein Follow und ein Like. Und damit sage ich ciao, tschüss. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Kleinrissing.